Warte. Oh, sind wir schon online?
Ja.
Oh, warte, ich wollte noch meinen. Jetzt geht's los.
Okay. Ja, nimm du ihn.
Ich hab ihn sicher.
Herzlich willkommen an alle zur ersten richtigen Episode bei uns. Ja, wir haben uns ein Thema vorgenommen, Saisonvorbereitung, haben wir schon angekündigt, ja auch auf Instagram. Oder was auch bei einem Trainingslager schiefgehen kann, denn darüber werden wir heute auch unter anderem berichten. Worum, also neben dem Trainingslager soll es heute noch gehen, Saisonvorbereitung, was man da beachten sollte. Wir haben einige Zuschauerfragen auch von euch bekommen, dafür schon mal vielen Dank. Die werden wir, haben wir uns entschieden mit einbauen, also nicht extra so eine Sektion machen, sondern die in die Themen mit reinbringen. Und dann war unser Plan, dass wir erstmal über unsere Saisonvorbereitung bisher sprechen. Also du, Tom, hattest ja ein Trainingslager gemacht, ein richtiges Trainingslager. Ich habe das nicht hingekriegt, es war nur eine Trainingswoche, organisatorisch ging das bei uns nicht. Davon werden wir erstmal berichten und dann werden wir drüber reden, was man denn, ja, wie man denn so eine Saisonvorbereitung angehen sollte. Organisatorisch, athletisch, vielleicht auch psychologisch und was natürlich das Zentrale dann am Ende auch ist, volleyballerisch. Wie sollte ich das angehen? Da haben wir schon einen guten Fahrplan, denke ich.
Ja, ich denke auch, da haben wir heute einen sehr straffen Zeitplan, deswegen fangen wir gleich an und reden nicht viel rundherum.
Ja.
Möchtest du vielleicht anfangen über dein Trainingslager, was da so schön schiefgegangen ist, bevor ich dann mit dem komme, wie man es richtig macht? Ne?
Ja, stimmt. Erstmal müssen wir von den Fehlern lernen und du kannst dann erzählen, wie es richtig geht, denn tatsächlich ist da einiges schiefgegangen. Also kurz zur Einordnung, wir sind haben eine Trainingswoche gemacht, das heißt jeden Tag trainiert. Und das, ja, konnten wir nicht so vorzeitig planen. Ich bin erst seit ungefähr Mai, Juni in dem Verein. Von daher hatte ich nicht so die Zeit vorher schon zu organisieren, mit den Eltern zu reden. Deswegen haben wir das kurz vor den Sommerferien auch angekündigt, dass wir in der letzten Ferienwoche was machen wollen. Wollten erst wegfahren, haben uns aber dann schnell dagegen entschieden. Eben aus Zeitgründen auch am Ende des Tages.
Vielleicht muss man noch hinzufügen, also es ging natürlich um ein Jugendtrainingslager oder
stimmt,
ähnliche Geschichte. Das ist, also es geht ja im Moment nicht über Erwachsene, sondern es geht halt wirklich um die Kinder und Jugendlichen, die der Norm da bespaßt hat. Und ja, vielleicht will ich will gar nicht weiter stören.
Also genau, man kann es nochmal präzisieren, das stimmt. Also es war eine U16 weiblich, mit der wir das gemacht haben. Und eigentlich eine Trainingsgruppe, da haben wir diese Saison richtig Luxus mit über 30 Kindern, die wir jetzt auf zwei Mannschaften aufteilen. Von daher, ja, waren eigentlich theoretisch zumindest recht viele da, praktisch dann nicht, aber da werde ich gleich nochmal drüber reden, genau. Ja, und wir haben das dann eben in der letzten Ferienwoche angegangen, zwei Wochen vorher noch probiert, Hallenzeiten zu ergänzen. Wir haben in Ferien so schon trainiert und wollten eben diese dreimal in unserer schönen Pando-Falle in Gera nutzen. Hat nur nicht so geklappt, würde ich mal sagen. Es war also sehr, sehr verrückt. Wir haben das beantragen lassen und irgendwas scheint da schiefgegangen sein. Ich weiß es nicht. Wir wissen es bis heute nicht, an welcher Stelle. Jedenfalls kam ich da Montag 17 Uhr in die Halle. Wir hätten eigentlich bis 20 Uhr dann trainiert. Und da wurde uns gesagt, dass heute auch nur bis 19 Uhr möglich ist, weil danach dürfen wir nicht mehr rein. Der Witz war nur, die Halle war auch leer. Also die nächste Belegung war sowieso erst 20 Uhr. Hätten wir eigentlich noch locker drin bleiben können. Ging nicht. Okay. Man ist ja da Trainer genug, um da spontan zu improvisieren. Da sind wir halt rausgegangen, haben in Gera auch einen schönen Park und sind dann erstmal ein bisschen, ich weiß nicht, wir haben Kraft noch gemacht, glaube ich, an dem Tag und auch sind dann noch mal ein paar Runden Ausdauer gelaufen. Und dann war das Training auch schon rum. Uns wurde aber auch am Montag gesagt, dass wir Dienstag und Donnerstag gar keine Trainingszeiten haben. Das war natürlich das deutlich größere Problem am Ende. Ja, chaotisch auf jeden Fall. Na gut, auch hier wieder improvisiert. Sind dann rumgeswitcht und haben eben Krafttraining gemacht. Also angefangen mit, beziehungsweise Athletiktraining im Allgemeinen, angefangen mit bisschen Schnelligkeit, haben da so ja, kleine Laufübungen, Steigerungsläufe und dann zum Schluss auch Sprints gehabt in verschiedensten Varianten, auch mit Seitwärtsbewegung und so weiter. Dann einen Trainingsplan, nehme ich witzigerweise auch den vom Volleyball-Trainerportal. Letztendlich haben wir den ja einmal erstellt. Wer sich den auch runterladen will, sehr gerne auf unserer Webseite. Haben den einmal gemacht und dann zum Schluss einen Cooper-Test gelaufen, also 12 Minuten gelaufen und dann geschaut, wie weit die es geschafft haben. Im Nachhinein habe ich dann bei Google Maps einfach nachgemessen, wie viele Meter das waren. Okay. Und da haben wir ungefähr auch die Zeit geschätzt.
Hat ja jeder dann sein eigenes Handy benutzt oder wie das funktioniert, dass du geschaut hast, wie
also,
weit die gelaufen sind?
Nee, also wir haben ich habe eine Strichliste gehabt, habe dann abgekreuzt, wie viele Runden wir gelaufen sind.
Okay,
genau, ja. Habe dann im Nachhinein eben ein bisschen geschätzt, ungefähr wie weit das war. Natürlich nicht so sauber, aber naja, so einen groben Wert kriegt man dann schon. Genau. Mittwoch konnten wir dann wieder nur bis 19 Uhr trainieren, Donnerstag wieder so Impro-Krafttraining. Und der Witz war halt, es wurde immer weniger an Trainingsbeteiligung.
Ja, das auch noch.
Ja, das kam noch dazu. Also echt chaotisch und ich
Aber
war am Ende
wegen
auch
der
gestresst.
Spielerinnen und Spieler oder wegen der Eltern?
Wegen der Spielerin
Ah, die hatten keine
eigentlich.
Lust mehr und gesagt, boah, kein Bock, auch da möchte ich jetzt nicht hin.
Tja, irgendwie wissen es auch nicht so richtig. Ja.
Ich habe Bock auf den Ball und nicht auf dein dummes Krafttraining.
Wahrscheinlich, keine Ahnung. Obwohl auch viele eingesehen haben, dass es durchaus Sinn macht. Das sind jetzt auch Kinder, U16 ist ja man so langsam dabei, vielleicht auch mal vielleicht ins Fitnessstudio zu gehen, so langsam. Und die nutzen das tatsächlich auch ganz gut. Finde ich auch super, das da eben auch zu lernen, wie mache ich eigentlich eine ordentliche Kniebeuge oder auch generell Sachen zum Athletiktraining zu lernen. Also sie haben das ganz gut hingenommen. Ja, aber am Ende einfach nur komplettes Chaos. Also so eine blöde Trainingswoche hatte ich lange nicht mehr. Also wir wissen bis heute nicht, was da schiefgegangen ist. Und es ging ja letzte Woche dann auch weiter, aber da kann ich mal später davon berichten. Also in unserer ersten richtigen Trainingswoche nach Schulstart.
Ja, Leute, auch
Komplettes
so
Chaos.
Probleme.
Ja, die hörten nicht auf.
Auch wieder wegen Hallenzeiten oder? Erzähl
Ja,
einfach mal
wegen.
weiter, das ist.
Ach, Hallenzeiten. Also ich weiß nicht, es ist einfach nur Chaos. Ich glaube, so richtig nachvollziehen kann man das gar nicht, wenn man es erzählt. Wir kamen in die Halle und keiner wusste auch so richtig, auf welchen Feldern wir waren. Auf den Plänen standen ganz andere Namen. Trainer teilweise, die gar nicht mehr eigene Mannschaften haben oder irgendwelche Felderzuordnungen, die überhaupt nicht mehr stimmen. Und die haben in der Halle die Reihenfolge getauscht. Feld 1 ist jetzt komplett auf der anderen Seite.
Oh,
Das
natürlich prima, ja.
gespiegelt und keiner wusste mehr Bescheid. Es ist einfach nur komplett sinnlos gewesen. Naja, aber gut, ich bin jetzt sehr zufrieden. Ab nächster Woche wird es ordentlich weitergehen. Da bin ich ab dieser Woche, ach, heute ist ja quasi Mittwoch, wenn die Folge rauskommt.
Ja.
Ab dieser Woche bin ich sehr zuversichtlich, dass alles gut klappen wird.
Aber ich erinnere mich, das hast du letzte Woche auch zu mir gesagt.
Ja.
Also ich will dir jetzt ja nicht die Hoffnung nehmen, aber na gut.
Ja, ich möchte jetzt was Schönes hören. Erzähl mal von deinem.
Von meinem, oh, was Schönes hören. Ja, wir hatten das tatsächlich gemacht. Wir konnten hier in Weimar, haben wir uns eine Stelle gesucht, wo wir zelten konnten, also einen Platz. Da haben wir dann mit den Kiddies halt da gezeltet und auch mit Abstandsregeln und Listen und keine Ahnung. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Aufwand an Listen und keine Ahnung und Hygienekonzept schreiben und. Dann brauchst du ja für jede Sache, die du machst, brauchst du ein Hygienekonzept. Ob das nun einfach nur ist für dort, für den Weg zur Halle, für die Halle und dann für den, oder dann waren wir, einen Tag waren wir bowlen am Mittwoch, ja, da musstest du dafür ja auch noch was schreiben.
Oh
Naja,
Gott.
vielleicht fangen wir da mal Stück für Stück an. Also wir haben, wie gesagt, am Montag angefangen, am 24. Haben dann da die Kiddies eingesammelt, beziehungsweise haben dann ein bisschen ein Zelt aufgebaut, was du da so machst, haben nochmal geguckt, hat jeder auch wirklich sein Fahrrad mit. Ja, und dann sind wir eigentlich schon direkt in die Halle gefahren. War auch relativ cool. Wir haben es da so gemacht, dass wir immer unterschiedliche Trainer auch eingeladen haben oder halt auch Spielerinnen und Spieler so aus den Mannschaften. Und dann habe ich halt ganz klar gesagt, okay, wir nehmen uns jeden Tag eine Technik vor, weil ich dachte, dass das Sinn macht, das einfach so ein bisschen zu spalten, dass wir alle Techniken mal durchprobiert haben. Ja, und dann haben wir halt am Montag vor allem viel Pritschen gemacht. Donnerstag sind wir mit Dienstag sind wir ins Baggertraining gegangen. Mittwoch hatten wir nur vormittags eine Einheit und nachmittags sind wir bowlen gegangen, einfach damit die Kinder auch mal was anderes haben außer Volleyball, sonst wirst du ja irgendwann bekloppt und es wird auch irgendwie langweilig, ne? Wenn du dann einfach nur ja, in Volleyball spielst, irgendwann,
Ja.
ja,
Und was man
und
ja auch oft vergisst, das hat ja deutlich auch für das Teambuilding viel Gutes, wenn man da auch nochmal so einen Tag hat.
genau, und dann den Donnerstag sind wir da, haben wir uns vor allem Aufschlag und Angriff, weil das ja so eine ähnliche Schlagbewegung ist und ich sag mal, gerade bei den U12 oder U13 Kinder, auch bei der U14 Kinder, die springen häufig ja noch nicht hoch oder so. Ja, da ist ja die Schlagbewegung wirklich fast dieselbe. Also, wenn ich einen Drive-Schlag mache von 4,5 Meter oder einen Aufschlag von oben oder den Aufschlag oder halt den Angriffsschlag, das ist ja eine sehr ähnliche Schlagbewegung. Und deshalb haben wir das ein bisschen so zusammengefasst. Wobei man da auch natürlich einen zeitlichen Versatz hatten, vormittags, nachmittags.
Ja.
Es waren Kinder von 9 bis 18 Jahre dabei, bis
Oha.
17 Jahre dabei. Das war halt ein bisschen schwierig, ne? Wir hatten dann quasi drei Trainingsgruppen und da haben wir halt wirklich dann schauen müssen, dass da jeder auch ja, mal an seine Grenzen kommt. Den einen, oder wir haben an zwei Vormittagen haben wir auch Krafttraining gemacht, auch sehr intensiv. Also ja, genau. Und dann hatten wir von allem mal so ein bisschen was dabei. uns oder für mich ist es halt mal wichtig, dass es den Kiddies Spaß macht und dass sie dann vielleicht auch was mitnehmen. Ich bin der Meinung, gerade so beim Angriffstraining, die Gruppe, die ich nun hauptsächlich betreut habe, die hat einen riesigen Fortschritt gemacht. So. Wir haben dann das erste Mal so richtig den Stemmschritt mal reingenommen, die Schlagbewegung vom beim Stemm, also das Verbinden vom Stemmschritt und Schlagbewegung, halt hochspringen und dann den Ball hauen. Und das war schon, glaube ich, ganz gut. Also die können es halt noch nicht umsetzen, die haben noch nicht das Timing, dass der Ball halt, wenn der höchste Punkt hat, dass ich dann losrennen muss oder sowas. Einfach weil auch das Zuspiel halt noch zu ungenau ist, zu streut zu sehr und da trauen sie sich nicht. Dann ist es denen das ja auch peinlich, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt. Das finde ich aber ganz schlimm. Ja. Sag, macht doch einfach. Und das, also wenn es rüberkommt, dann seid ihr die Helden. Und wenn es nicht rüberkommt, na, dann stellt euch so an, wie alle anderen auch, wenn die das erste Mal versuchen, einen Angriffsschlag zu machen. Es ist ja keiner auf die Welt gekommen und hat gesagt, boah, ich knall das Ding jetzt auf 3 Meter rein.
Ja, das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema wahrscheinlich.
Ja.
Aber ja, diesen schönen Plan, dass man sich verschieden an verschiedenen Tagen da verschiedene Ziele setzt in den verschiedenen Techniken, hätte ich auch gern gehabt. hat leider nicht so geklappt. Von daher, um da vielleicht mal anzuschließen, also thematisch haben wir uns auch probiert, das so rauszunehmen. Letztendlich eigentlich auf 5 Balleinheiten verteilt und so wurde es ein bisschen zusammengestaucht. Also am Freitag gab es dann auch noch andere Probleme, die dazu kamen. Und deswegen war es am Ende so, dass wir da Montag hauptsächlich den Fokus auf oberes Zuspiel hatten, Mittwoch hauptsächlich den Fokus auf unterem. Und am Freitag, weil ich die Mannschaft jetzt neu habe, wollte ich auch mal sehen, wie die angreifen können. Da haben wir sozusagen Zuspiel und Angriff verbunden. Ohne irgendwelche Schnickschnack und auch sehr verkürzt. Und ja. Aber das ist natürlich das A und O. Wie lange hattest du da Vorbereitungszeit, um das Trainingslager so vorzubereiten?
Also Vorbereitungszeit, also für mich selber. Ich habe mir gar nicht so viel Zeit nehmen können, einfach weil ich auch beruflich halt sehr eingespannt war. Und dann ich habe halt mehr halt darauf geachtet, dass ich halt diese ganzen Hygienekonzepte und dass die Sachen da eingehalten werden. Wir waren auch zu dritt. Wir haben dann, also zu dritt organisieren wir das immer, so ein kleines Orga-Team. Aber ich hatte das ja schon letztes Jahr gemacht, deswegen hatte ich da schon den Plan. Da musste ich quasi nur ein bisschen die Zeiten ändern.
Ja.
Wir hatten jetzt von 9 bis 16 Uhr die Halle, die Sporthalle, wo wir halt hingegangen sind, hier in der Asbach-Sporthalle in Weimar. Und vorher waren wir, sonst waren wir in Ortruf, da konnten wir quasi in die Halle, wann wir wollten. Und ja, deshalb war das da relativ easy, wenn du einen Plan hast. Und das hat letztes Jahr ganz gut schon funktioniert. Dann haben die auch da die Kiddies.
Ja. Okay, also Bundesliga ist vielleicht auch noch was Leute interessiert. Was macht eigentlich so die Bundesliga?
Genau, und das wollten wir ja eigentlich, wollte ich dich ja eigentlich fragen. Du hast ja nun mal sowas ja mitgemacht, so eine Saisonvorbereitung oder ein Trainingslager. Was war es von beiden?
Genau, es ist eher Saisonvorbereitung, dadurch, dass man ja sowieso in der Bundesliga täglich trainiert,
ja, klar.
Mehrmals am Tag ist das natürlich ähnlich. Ja, also ist mal interessant zu sehen. Vielleicht, ich würde nur so einen groben Umriss geben, es ist jetzt natürlich nichts Spektakuläres. Am Anfang lernt man sich da kennen, macht nur Basic-Sachen, viel Ballkontrolle oder so koordinative Sachen, geht dann aber schon in die Grundtechniken. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Oftmals haben viele Vereine auch Spieler, die sie vorher ja noch nie wirklich in live gesehen haben, sondern das läuft ja meistens darüber, dass man die irgendwie im Internet sieht, beziehungsweise Videoclips, und in der Regel gibt es keine Testtrainings oder sowas. Und deswegen ist es so, dass man sich dann auch als die Cheftrainer sich dann in der Regel auch erstmal die Spieler anschauen, dann eben dahingehend verschiedene Sachen auch machen. Und dann steigert sich das so tagtäglich. Also am Anfang haben wir tatsächlich noch Ausdauer gemacht auch. Das wurde dann wirklich weniger, also explizit Ausdauer wurde dann immer weniger auch über die Saison. Das ist, glaube ich, normal, dass man dann eben eher in die Wettkampfausdauer geht. Das heißt, dass ich nicht mehr explizit Grundlagenausdauer oder so mache. Das ist ja was ganz Normales. Und ja, interessant vielleicht noch, was man so vielleicht nicht erwarten würde, und das ist später noch in der Zuschauerfrage auch ähnlich, glaube ich, nochmal zu nennen, ist, dass man am Anfang nicht springt. Also in den ersten 2, 3 Wochen sind wir gar nicht gesprungen quasi, und das
ist
vielleicht noch so ein Unterschied, weil man da sich eben langsam steigern will. Es geht dann los von Schlag im Stand bis Aufschlag auch im Stand, und dann erst ab einer gewissen Woche geht man dann über und liegt auch im Sprung.
Okay.
Sich da eben langsam zu steigern, ein bisschen auch die Verletzungsprophylaxe zu betreiben.
Vielleicht mal so eine Zwischenfrage dabei. Wie ist das in der Bundesliga? Also macht ihr explizit Krafttraining oder wird das so ein bisschen gesagt, das muss jeder für sich machen, oder beziehungsweise muss halt, gibt es dann anderen Trainer, oder dann gibt ja häufig Athletiktrainer und sowas dafür.
Genau. Also so ist es in der Regel. Die Bundesliga-Clubs, mir fällt spontan keiner ein, der keinen hat. Die haben Athletiktrainer, die eben sich darum kümmern, Trainingspläne schreiben. Am Anfang gibt es meistens wie eine Art Einführung nochmal und die Cheftrainer sind mit dabei, aber in der Regel ist das dann der Athletiktrainer, der das überwacht und teilweise auch dann kommt es darauf an, ob man extra irgendwie einen Kraftraum hat. In der Suhler Wolfsgrube zum Beispiel gibt es direkt in der Halle auch einen Kraftraum, in den die Sportlerinnen da gehen können. Da kann ich natürlich das Balltraining besser verbinden. In Erfurt zum Beispiel war es so, dass die Spielerinnen meistens in einem anderen Sportpark trainiert haben, also Krafttraining woanders tatsächlich hatten, der deutlich weiter weg war von der Halle. Haben es dann aber auch so organisiert teilweise, dass sie immer geswitcht haben, also Krafttraining hatten, dann mit dem Auto rübergefahren sind, dann Balltraining hatten. Es wurde meistens irgendwie verbunden.
Ja.
Ja, und das macht der Athletiktrainer mit einem Kraftplan, individuell angepasst in der Regel für die Spielerinnen. Die dann wieder abarbeiten.
Das heißt ja aber, das ist so ein bisschen mehr sein Auftritt am Anfang der Saison und während der Saison noch eher weniger, oder? Wie verläuft sich das? Also ich hätte jetzt gesagt, dass der halt gerade Saisonvorbereitung, sage ich ja, ich will Athletik machen und sowas. Also jetzt wäre jetzt, sag ich mal, für meine Mannschaft oder für meine Mannschaften, die ich trainiere, sage ich halt gerade am Anfang, mache ich mehr Athletik und dann lege ich halt mehr den Fokus auf den Ball und sage, okay, ich habe euch jetzt hier, gut, das ist dann halt wieder Amateurbereich, sage ich jetzt mal. Da sage ich dann, ich habe euch jetzt hier so und so viel Übung gezeigt, die könnt ihr auch zu Hause alleine machen. Ist das bei der Bundesliga auch so, dass sie dann selbstständig da trainieren sollen oder gibt es da auch ganz feste Zeiten, wo dann der Athletiktrainer sagt, hier, da müsst ihr da sein, dann geht's los und dann machen wir hier Vollgas oder?
Ja, das handhabt sicherlich jeder anders, aber in der Regel ist das so, das stimmt. Okay. Es gibt feste Zeiten, wo auch das Krafttraining angesetzt ist und ja, dementsprechend ist dann auch mindestens der Athletiktrainer da und überwacht das. Und teilweise wird das eben auch mit Balltraining kombiniert. Also am Anfang haben wir auch teilweise auch Hanteln in der Halle gehabt und dort trainiert oder andere Geräte auch gehabt. Ja, und das wird da so verbunden in der Bundesliga.
Ach so, sehr, sehr interessant.
Und, aber natürlich hat man eine komplette Stelle und der in der Saison hat er natürlich da die Aufgabe, das zu monitoren und da auch aufzupassen, dass auch aktuell die Kraftentwicklung ordentlich da ist, wie sie da sein sollte.
Ja.
Okay, gut. Soweit zu unseren Erfahrungen bisher zu Trainingslager. Und wir wollen jetzt mal einfach die Frage angehen, wie man vielleicht so eine Saisonvorbereitung planen und ja angehen am Ende sollte.
Na, vielleicht kann man allgemein sagen, also zur Saisonvorbereitung, wir haben das Thema in vier Blöcke, möchte ich mal sagen, gesplittet. Wir haben halt ein bisschen gesagt, also was ist so organisatorisch alles vorher zu tun? Ja, da werden wir wahrscheinlich beide so ein bisschen sehr viel auch erzählen können. Gibt es ja auch ganz nette Apps und sowas, da kommen wir gleich dazu. Dann kamen auch viele Fragen zum Athletiktraining oder allgemein Athletik. Ist ja auch ein sehr wichtiger Part und ich denke, da gibt es auch einfach viele Fehler, die gemacht werden, wo man einfach vielleicht hier in dem Rahmen nochmal darauf hinweisen kann und sagt, ah, das sollte er vielleicht lieber nicht machen. Dann soll es natürlich auch um das Balltraining gehen und dass wir da halt voll am Volleyball spielen, ne? Darum soll es ja gehen schlussendlich. Und du hast ja noch gewünscht, dass wir ein bisschen die Psychologie mit reinnehmen, meine Sportpsychologie oder allgemein so dieser Druck, ne, den du einfach als Spieler hast, Entscheidungen treffen unter Zeitdruck und solche Geschichten, aber auch natürlich Teambuilding und so einen ganzen, ja, was da halt alles mit dazugehört, das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Und ich würde sagen, wir fangen, wie versprochen, mit dem Organisatorischen an. Da steht hier als erster Punkt auf unserer Liste Teambook. Vielleicht kannst du uns ja mal erklären, was das denn ist. Also ich habe ehrlich gesagt auch wirklich keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, sowas nicht direkt gemacht.
Ja, Teambook, also hat auch zigtausend verschiedene Namen. Players, Book, Teambook, Spielerheft, warum, wie auch immer. Oder Spielerhefter teilweise. Letztendlich einfach ein Hefter, Ordner, wie auch immer, in dem alles Wichtige, was man vielleicht in der Saison brauchen könnte, drin ist. Also keine Ahnung, angefangen von wer ist mein Ansprechpartner hin bis aber auch zu verschiedenen Kraftplänen oder Diagnostiksachen, die man in der Saison erarbeitet hat, die sich die Spieler dort abheften, mit dem Ziel oder auch Technik und Taktik Sachen, die man in der Saison erarbeitet, mit dem Ziel, dass einfach die Spielerinnen und Spieler dann immer nachlesen können, auch sehen können, was sie für Fortschritt gemacht haben, beziehungsweise sich auf Spieltage besser vorbereiten können, weil später auch in der Bundesliga letztendlich, wenn man dort ankommen sollte, auch da wird vorausgesetzt, dass man auch gut selbstständig arbeiten kann sich eben auf Gegner vorbereiten kann. Da muss man ja dann auch eben die taktischen Anweisungen, die der Trainer dann vorgibt, am Ende umsetzen können. Und sozusagen, das hilft auch zu, dass die Kinder immer auch außerhalb des Volleyballs immer nochmal drüber nachdenken können, was habe ich schon geschafft, oder auch mal nachlesen können, wie war denn das jetzt nochmal mit der und der Technik. Ist einfach nur ein Hilfsmittel quasi. Und dazu gibt es bereits auch schon einen Artikel auf dem Volleyball-Trainerportal. Es ist so eine Sache, die jetzt Benjamin Kurz und Alexander Hurler, beide Trainer in Wiesbaden, im Nachwuchsbereich auch ganz stark machen. Sind nicht die einzigen, das machen sehr viele tatsächlich, aber die haben eben auch einen Artikel darüber geschrieben. Und ich finde, es lohnt sich. Also wer sich da informieren will, kann gerne mal auf die Seite gehen und diesen Artikel suchen. Ne? Genau. Und ich persönlich habe es jetzt die erste Saison so richtig gemacht, davor so halb immer mal irgendwelche Sachen ausgegeben, aber man sollte das schon ausreichend planen und im Endeffekt so ein Hefter hilft eben, dass es auch geordnet ist. Der sollte dann verschiedene Abschnitte auch haben, am besten, wo die Kinder das dann auch abheften können, damit das nicht einfach nur eine wilde Blättersammlung ist. Eine Spielerin hat so einen Schnellhefter oder so einen Ordner, wo man halt auseinanderklipsen kann, kann man es gleich an die richtige Stelle packen.
Ja, klar.
Das bietet sich meistens an. Ist aber druckkostenaufwendig, habe ich zumindest gemerkt, als ich das für 17 Kinder drucken musste. Ja, muss man halt schauen, wie man da vielleicht eine Unterstützung vom Verein bekommt. Aber ich kann auch gerne im Laufe des Podcasts in den nächsten Wochen da mal berichten, wie das so ankommt.
Ja.
Jetzt stand eine Woche, kann ich schon sagen, viele vergessen das einfach mitzubringen. Wir haben das so abgemacht, dass Montag bis Freitag wir das in der Halle lagern, übers Wochenende sollen sich die Kinder das mitnehmen.
Ja.
Um da eben auch nochmal nach der Woche aufschreiben zu können, was sie diese Woche so mitgenommen haben.
Mhm.
Genau, aber Vergessensrate derzeit recht hoch.
Du hast ja so einen richtigen pädagogischen Ansatz dabei. Also, muss sagen, weil du jetzt auch immer gesagt hast, das sind so, würdest du das auch bei Erwachsenen machen oder machst du das nur bei Kindern? Also, dieses Playerbook, würdest du das empfehlen? Oder?
Also, ich finde, es kommt drauf an. Also, ich denke, in der Regel ist es schon was für den Nachwuchsbereich, für den jüngeren Nachwuchsbereich.
Ja.
Für Erwachsene, es kommt drauf an. Also wenn ich jetzt natürlich freizeitmäßig zweimal die Woche spiele, habe ich keinen Nerv, noch so ein Playersbook zu pflegen, weil es ja schon ein bisschen mehr aufwendig ist, als wenn man es natürlich nicht hätte. Wenn ich jetzt leistungsorientiert bin und oder sagen wir zumindest Bestrebung habe, aufzusteigen und ich achte es als Trainer vielleicht als sinnvoll, weil ich viele Spieler haben, die noch Spieler habe, die noch keinen Plan haben.
Oder so Quereinsteiger oder sowas.
Genau, sowas. Ja. Für solche ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Das kommt aber drauf an. Also mein Bauchgefühl sagt mir, bei Erwachsenen wird das doch recht schwierig sein einzusetzen.
Weiß ja nicht, was du denkst. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Überleitung zu unserem nächsten Punkt. Ich habe auch so ein paar Sachen, wo ich jetzt aufgeschrieben habe, was ich einfach nochmal das Läufersystem, wer wann wohin geht.
Ja.
Und da steht auch dabei, was ist Stärke, was ist Schwäche von dem Läufer hier, ja. Das heißt, ich weiß dann auch, okay, als Aufschläger sollte ich vielleicht bei Läufer 1 nicht unbedingt nur die 5 anspielen, sondern ich habe ja gerade den Außen, der ja auf der 2 steht quasi, den muss ich versuchen einzusetzen, dass ich einfach wirklich vorne wieder nur möglichst eine 2-1 Situation im Block irgendwie erzwinge. Und solche Geschichten habe ich halt in unsere, wir nutzen eine Spieler Plus App, ich meine, das kann man ja wahrscheinlich so sagen, oder ist das jetzt Copyright?
Werbung,
weiß nicht. Werbung, oh, kostenlose
vielleicht
Werbung.
Vielleicht ist das Werbung, wir markieren es mal so.
Ja, wir werden, glaube ich, auch gar nicht gesponsert, so ein Ärger.
Schade. Was nein, nicht aber, ist, kann ja noch werden, wenn das jetzt die Macher von Spieler Plus.
Ja, aber wir nutzen halt die App und da ist ein Cloud-Speicher mit dabei. Das sind jetzt auch nicht megamäßig 4 Gigabyte, aber ich meine, was ist so ein PDF-Ding, das ist ja nun wirklich nicht viel Speicherplatz und da lege ich halt auch dann so die Handzeichen, jede Mannschaft hat ja so ein bisschen unterschiedliche Handzeichen, wie der Ball, also wenn ich jetzt, was weiß ich, eine 4 spiele oder was auch immer, gibt es ja bei uns da auch unterschiedliche Namen dafür und sowas ist halt bei uns oben in der Cloud und dann kann ich halt sagen, wenn da irgendjemand Neues kommt, dann lade ich ihn halt einfach ein, ich muss die ganze Sache nicht ausdrucken und ich kann ihm sagen, hier, Spieler Plus App, das kannst du ja auch über das Desktop machen, ja, und dann guckst du dir das halt an und wenn du es wirklich brauchst, druckst du es dir selber aus, ist wahrscheinlich bei Kindern immer ein bisschen schwierig, weil der Umgang mit den Software und ähnlichen Geschichten. Aber das fand ich sehr, sehr cool. Und vielleicht können wir zu diesen Haken schlagen zum Spieler Plus. Nutzt ihr denn sowas?
Nee.
Nein?
Tatsächlich nicht.
Warum nicht?
Also erstens, ich weiß nicht, ist natürlich eine Anwendung, die man eben mehr hat. Und im Nachwuchsbereich haben wir immer das Problem gehabt, dass viele Kinder sowieso nicht mal WhatsApp haben, nicht mal teilweise ein eigenes Handy haben.
Ja.
da hat sich das einfach nicht angeboten, muss okay. ich ehrlich sagen. Das ist der vorrangige Grund. Was mich an Spiele Plus tatsächlich noch ein bisschen stört, ist einfach, dass jeder auch sieht, wer sich abmeldet. Und ich habe oft den Eindruck gehabt, jetzt in vielen Bereichen, dass es so eine Gruppendynamik gibt, wenn man ach, sieht, ja. ah, die ist nicht da, komme ich auch nicht am besten. Ja, ich weiß nicht. Mhm, also ja, das ist so der Grund gewesen, weswegen das, und ich war ja da vorrangig im Nachwuchsbereich immer unterwegs,
ja.
wir das nicht gemacht haben. In der Bundesliga ist es ja Quatsch. Also,
na, die haben wir, die müssen genau. ja da sein quasi.
Ja. Und in der Regionalliga bin ich mitten in der Saison reingekommen, da hat es auch keinen Sinn gemacht. Und
ja.
von daher, ja.
Na, vielleicht kann ich ja berichten ja, so aus meiner gern. Erfahrung.
Zum Beispiel eine Sache nur,
ja.
was ich halt nicht wusste, war bisher das mit dem Online-Speicher. Das ist natürlich eine Sache,
ja, ja.
die finde ich, ja.
Also ich finde, es sind auch einige Sachen dabei, die wir halt einfach nicht nutzen. So irgendwie gibt es da so eine Tipprunde, da geht es aber halt wirklich wieder nur um Fußball.
Ha.
Und dann kannst du da irgendwie tippen ja. und dann wird halt derjenige in der Mannschaft auserkoren, der da am besten die Tore getippt hat oder sowas.
Okay.
Sowas nutzen wir nicht, aber ich nutze ganz gerne diesen Online, diesen Cloud-Speicher, der mit dabei ist. Ja, und ansonsten, ich habe jetzt zwei Erfahrungen. Ich habe ja einmal die Bezirksliga-Mannschaft, die ich trainiere, bei den Männern. Und da muss ich sagen, wir haben das am Anfang ganz klar kommuniziert. Wir müssen benutzen das Ding jetzt. Wer sich dreimal nicht abmeldet, kriegt halt eine Strafe oder fliegt raus aus dem Team ganz und gar.
Ja.
Also wir haben gesagt, wer sich nicht abmeldet, kriegt eine Strafe. Wer sich jetzt dreimal nicht abgemeldet hat, da wird jetzt auch nicht direkt eine Strichliste geführt. Oh, hoffentlich hört das keiner von meinen Jungs. Aber wenn die halt das dann nicht machen, irgendwann, dann kriegst du das ja auch mit. Ja, und dann heißt es halt hier, entweder sprechen wir nochmal drüber oder du bist halt raus, weil einfach, ich sag mal, das sind die einfachsten Sachen und auch dieses, ich finde es halt, oder mir wurde häufig zugetragen, das waren nicht meine Worte, sondern das sind Worte bei uns aus dem Team. Die sagen halt, das ist einfach respektlos, ne? Wir setzen uns hin, machen da einen Trainingsplan. Und dann geht es nicht auf, weil irgendeiner sich nicht an- oder abgemeldet hat.
Ja.
Wir haben das auch so genutzt, wir sind prinzipiell alle eingeschrieben. Es gibt ja zwei Seiten davon. Du kannst ja sagen, ich bin immer angemeldet und muss mich explizit abmelden. Oder du kannst sagen, du musst bei jedem Training sagen, ich bin da oder ich bin nicht da.
Ja.
Ist quasi auf Fragezeichen gesetzt oder so ähnlich, ja. Und wir haben gesagt, nee, wir sagen, wir sind immer da, weil wir immer davon ausgehen, wir sind ambitionierte Leute, wir wollen ja immer zum Training kommen. Und wenn es halt einfach nicht passt, machen wir einen Daumen runter. Oder du kannst halt auch, wenn du jetzt verletzt bist oder Urlaub hast oder irgendwie sowas, kannst du es auch anstellen, dann bist du automatisch für die Woche oder sowas abgemeldet.
Ja.
Im Jugendbereich habe ich das auch so gemacht, da habe ich jetzt nicht ganz so gute Erfahrungen mitgemacht. Also ich glaube, ich würde es trotzdem gern nutzen, weil mir das immer so über das WhatsApp irgendwann einfach auf den Zeiger ging. Ich habe einmal so eine halbwegs zusammengefasste Sache, wo ich sehe, okay, wie viele Leute sind wir denn ungefähr? Bei WhatsApp war es immer so, da kam dann irgendwie, was weiß ich, wenn du dann auch gerade im Meeting bist, ständig vibriert das Handy, weil einer sagt, ah, ich bin heute nicht da. Dann hast du noch so zwei, drei Experten dabei, die mir schreiben dann, aha, ich bin aber heute da. So, das ist, oh mein Gott.
Ja.
Ich weiß das, wir haben uns vorher ausgemacht, wenn ihr nicht da seid, schreibt ihr, ansonsten gehe ich davon aus, dass ihr da seid.
Ja.
Ich würde es aber wahrscheinlich trotzdem jedem empfehlen, einfach mal mindestens auszuprobieren, sofern es halt auch klappt, weil du kannst dich halt auch gerade bei Kindern, du kannst dich ja auch über einen Computer da einloggen und kannst das machen. Also bist jetzt nicht unbedingt gezwungen, oder wenn es auch die Eltern machen, die können das ja auch. Das ist jetzt ja nicht der Akt, da mal zwei Haken zu setzen, zu sagen, ja, ist dabei oder nee, ist nicht dabei, weil die dritte Oma jetzt 60. Geburtstag hat.
Ja.
Naja.
Also, ja, weiß nicht. Wie gesagt, Jugendbereich bin ich weiterhin skeptisch und hast du auch gesagt, deine Erfahrung. Ich weiß nicht, aber das mit dem Online-Speicher, weiß nicht, das hat schon Vorteile, denke ich auch. Aber neben diesen ganzen Sachen gibt es ja auch noch Schiedsrichterlizenzen.
Genau.
Das ist natürlich jetzt in jedem Landesverband anders. Ich habe jetzt erfahren, da gab es neue Regelungen.
Ach ja.
Insofern, als man jetzt wohl mit einen Teil der D-Schiedsrichterausbildung online machen kann.
Ja, genau. Ja.
Und dann, aber ich hänge ein bisschen hinterher.
Schiedsrichter, ich glaube, in Thüringen kannst du sogar komplett, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Nee, also ich gestern erfragt tatsächlich, das geht noch nicht so ganz. Ein Teil muss man trotzdem auch in Präsenz machen und die Prüfung hat man natürlich auch noch.
Ja, die Prüfung halt noch und dann wahrscheinlich musst du mal so zwei, drei Mal in die Pfeife pusten und musst halt zeigen, was du kannst.
Genau, so grob ist das. Ab wann sollte man das deiner Meinung nach denn machen im Jugendbereich, dass man sich schiedsrichtertechnisch fortbildet?
Also ich habe das bei meinen Mädels, ich glaube, bei mir kamen sogar die Mädels selber auf mich zu und gesagt, oh, ich habe da mal Lust drauf, das zu lernen. Ich glaube, die allererste, weil die halt richtig Lust zu hatte und weil ich auch gewusst hatte, die hat auch schon U16 mitgespielt und so. Ich glaube, die habe ich mit 14 zum Schiedsrichterlehrgang. Da gab es noch so ein bisschen Trouble, sage ich mal, und dann, weil es dann hieß, naja, mit 14 darf man nicht, man darf, glaube ich, erst mit 16 den D machen. Ich dachte,
Keine
so war
Ahnung.
das damals. Das kann sich ja schon wieder alles geändert haben, ne?
Ja.
Und ich würde dir so früh wie möglich, weil das einfach ganz viel zum Spielverständnis mit dazu beiträgt, ne? Und ja, also ich bin auch der Meinung, und das ist auch vom TVV so ein bisschen gewesen, Kinder pfeifen Kinder, die sollen auch selber pfeifen. Also ich kann das immer
Ja.
nicht dann so sehr nachvollziehen, wenn sich dann der Trainer da oben hinstellt und pfeift. Der kann ja unterstützen, ja, aber
Ja.
also, sag mal, den Arsch in der Hose zu haben, da hochzugehen auf den Bock und selber zu pfeifen, das müssen die halt lernen. Ja, das wird, also ich weiß, bei einigen ist das ein Streitthema. Ich habe am Anfang das immer so über die Gruppendynamik geregelt. Ich habe gesagt, ist mir egal, einer von euch pfeift. Und da wusste ich eine, die war immer heiß drauf, die wollte unbedingt.
Ja.
Ne? Und die hat sich dann halt irgendwie, und wenn die sich nicht einig geworden sind, bin ich halt zu ihr hingegangen und habe gesagt, du suchst dir einen aus.
Ja.
Und den nimmst du halt. Ne? Und wenn das halt diejenige war, die sie das Training davor geärgert hat, dann durfte sie halt da dementsprechend entweder auf den Bock oder halt auf die andere Seite, ist ja halt nur
Ja.
egal. Ja.
Ja, klingt ja nach einer guten Idee auf jeden Fall.
Wie willst du das machen, die Saison, bei dir?
Na, bin mir zwar noch nicht 100% sicher, ob alle einen haben, aber wir werden alle da hinschicken.
Ja.
Ist ja dann immer so, dass man an bestimmten Tagen dann doch was vorhat. Also jeder wird da sowieso nicht hingehen. Und dann weiß ich noch nicht so genau. Wir haben im Moment das Glück, dass wir nicht unbedingt in irgendeiner Liga, na doch, wir spielen erstmalig jetzt in der Erwachsenenliga mit, irgendwie Kreisklasse, glaube ich, heißt. Ich weiß nicht genau, wie das heißt bei uns. Ja, irgend so eine Breitensportliga heißt das nochmal,
Ach
heißt nochmal
so.
ein bisschen anders, ich weiß es nicht genau.
Es
Und
war keine
jedenfalls,
wilde, oder?
nö,
Okay.
nein. Nein, es ist offiziell vom Thüringer Volleyballverband aus.
Ja.
Und da müssen die auf jeden Fall pfeifen. Und ich denke, ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich finde das mit dem, wer freiwillig ist, es gibt auch so welche, die da sehr heiß drauf sind. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich wird jeder mal dran sein.
Ja, klar.
Weil ich sehe das wie du. Also das bringt einfach Spielverständnis und man hat dann vielleicht auch ein bisschen mehr Respekt vor den Leuten,
Das
die
auf
dann
jeden Fall,
pfeifen, weil
ja.
man dann merkt, ja, ist ja vielleicht gar nicht so einfach und so eine Entscheidung zu treffen, beziehungsweise auch damit umzugehen, wenn Leute auf einen zukommen und vielleicht wütend sind mit Emotionen.
Nein, genau.
Witzigerweise hatte ich gestern meine B-Schiedsrichterverlängerung
Ach ja.
beim Männerturnier in Gotha, das da letztes Wochenende jetzt stattgefunden hat.
Ja.
Ja, und da ging es, ja, aber in den Sätzen, in denen ich da noch zugeschaut habe, da ging es schon teilweise schon heiß her. Da muss man halt die Ruhe behalten. Vielleicht führt es auch dazu, dass man sich auch selbst mal hinterfragt und sagt, naja, macht es jetzt so Sinn, den Schiedsrichter so anzugehen oder nicht?
Ja,
Also das,
schlussendlich sind das alles Menschen, ne?
genau.
Und die versuchen, die wollen ja eigentlich, also ich kann das ja verraten, kein Schiedsrichter will absichtlich, oder ich würde mal behaupten, kaum ein Schiedsrichter will absichtlich irgendeinen Spieler hier voll in die Pfanne hauen, sondern die haben
Ja.
natürlich, also mir geht es beispielsweise so, ich habe halt auch einfach Spaß daran, da ein bisschen die Pfeife im Mund zu nehmen ja, einfach weil ich auch einfach Bock habe, in der ersten Reihe zu stehen und geilen Volleyball zu sehen. Ich meine, näher ans Spielgeschehen kommst du halt nicht ran, es sei denn, du spielst selber. Ich bin einfach klein und dick. Ich werde niemals, ich werd niemals in irgendeiner höheren Liga spielen, aber ist schon interessant, wenn man halt dann mal. Ich habe ja einmal in so einem Vorbereitungsturnier mal dritte Liga pfeifen dürfen oder sowas, ne? Wenn da halt so ein Ball, was weiß ich sage jetzt mal, mit 120 km/h an dir vorbeirauscht, so vor der 1,50 Meter vor der Nase oder sowas, das ist schon interessant, das ist schon cool. Und ich weiß, dass ich auf dem Niveau niemals spielen werde, einmal weil ich da nicht die richtigen Gene für habe. Deswegen, also das ist für mich dann schon wieder so ein Ding, wie gesagt, das macht halt Bock.
Jo.
Ja.
Also macht auf jeden Fall Schiedsrichterlizenzen mit euren Kindern, Jugendlichen. Das
Aber
macht
auch mit den
Sinn.
Erwachsenen. Wir haben auch einige Quereinsteiger,
Ja.
wo ich auch immer gesagt habe, hier, ihr müsst zum. Also bei uns in der Mannschaft gibt es eigentlich die Regel, jeder muss mindestens eine D machen. Ja, und dann. Ja, und da gibt es immer so ein paar, es gibt schon einige, die dann sagen, boah, ich habe Bock, auch mal eine C zu machen oder keine Ahnung. Dann gibt es auch ein paar, die dann einfach sagen, naja, dann mache ich es halt, damit du nicht immer alleine auf dem Bock stehst oder so.
Ja.
Ja? Naja.
Na, gut.
Ansonsten, wir haben dafür, wenn wir noch im Organisatorischen sind, wir machen immer am Anfang der Saison machen wir ein Treffen oder einen Mannschaftsabend oder keine Ahnung, wie man das nennen möchte,
Ja.
wo wir halt genau über sowas sprechen. Ne? Da gibt es dann unterschiedliche Ministerposten. Wir sind natürlich ja, eine Bezirksligamannschaft, wer hätte gedacht, wir trinken natürlich auch Bier. Und da gibt es dann halt einen Bierminister, der halt ganz genau aufschreibt, wenn irgendwelche Vergehen waren. Also ich Klamotten in der Halle vergessen, zack, kriegst du den Kasten, ja.
Ja.
Oder kommst halt zu spät zum Training, ohne abzusagen, zack, kriegst du den Kasten, irgendwie sowas, ne?
Ja.
Und da haben wir einen Ministerposten, dann ist einer, der sich halt nur um die Schiedsrichterlizenzen kümmert. Also der guckt halt, wann sind Seminare, wen haben wir alles dabei, ja, wer hat überhaupt eine
Ja.
Lizenz? Das kann man ja mittlerweile auch beim TVV, weiß ich zumindest, einfach auf der Website schauen, kann man den
Ja.
Namen einhacken und dann steht da, ja, hier hat die und die Nummer, ja. Dann, was gehört noch mit dazu? Spielpläne organisieren, Busbestellung machen. Da gibt es alles bei uns wie eine Art Ministerposten, dann Fahrtgeld. Wir können ja gegenüber dem Verein unsere Fahrten abrechnen. Und da gibt es halt einen extra Ministerposten, der eigentlich nur aufschreibt, wo sind wir hingefahren. Und dann
Ja.
gibt es dann ein Tabellentool, wo du einfach die drei Namen reinhaust und die Stadt. Das ist einfach ein Dropdown-Menü. Und dann sagt er dir, was weiß ich, bist halt jetzt nach Buxtehude gefahren und kriegst halt jetzt einen Fuffi oder sowas. Ja.
Ja.
Das ist noch ein Ministerposten. Was haben wir denn noch so Schönes? Wir lassen natürlich den Team-Captain, ganz wichtige
Ja.
Geschichte. Lass dich sogar bei der Jugend machen. Ich weiß nicht, wie machst du das?
Ja, das wurde, also als ich in den Verein jetzt gekommen bin, im Mai, Juni, wurde das gerade gewählt.
Ach so, okay.
Also das haben die Mädchen selbst gewählt. Dummerweise, der Kapitän verletzt und fällt die ganze Saison aus. Von daher müssen
Neue
wir da,
Wahl.
ja, es gibt Stellvertreter, die wurden auch gleich mitgewählt, aber
Ach so.
letztendlich müssen wir nochmal schauen, wer letztendlich Spielkapitän auch ist, weil das
Aber
brauchen wir ja in jedem Fall.
ich finde es aber krass, dass er das quasi nach der Saison macht. Also wir machen das immer vor der
Ja.
Saison.
Das fand ich auch interessant, aber es
Ja.
war ja quasi schon wieder vor der Saison, war nach Corona.
Ach so, okay, gut.
Also im Endeffekt.
Da war es schon wieder. Ja, da haben wir ja quasi auch dann gewählt,
Ja,
ja.
genau.
Ja, ansonsten halt so einfach alle Aufgaben, die da irgendwo kommen. Wir haben noch einen Heimspieltagsminister beispielsweise, dass sich halt nicht
Ja.
einer um alles kümmert, sondern dass halt einer dabei ist und sagt, okay, hier, wir haben ein paar Zuschauer. Vielleicht dieses Jahr auch wieder, mal gucken. Der organisiert halt oder der bestimmt teilweise auch einmal nur Leute, die halt sagen: Hier, pass auf, du bringst noch zwei Kästen Bier mit, du bringst noch zwei Kästen alkoholfreie Getränke mit und du
Ja.
bringst ein paar Wiener mit und dann schmeißen wir das Zeug da rein und so. Na
Ja.
gut, jetzt haben wir, glaube ich, lang und breit über das Organisatorische gesprochen. Hast du noch was?
Zum Organisatorischen nicht weiter. Ich glaube, da haben wir gut schon drüber diskutiert.
Ich denke, dann können wir jetzt zu unserem nächsten Themenblock kommen. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr interessante Geschichte. Da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht ganz so ausschweifend werden, wie wir es jetzt gerade geworden sind. Athletik, ja.
Ja, Athletik. Also da, ja. Oh, wo fängt man da an? Das ist wirklich schwierig. Also wir haben einige Zuschauerfragen bekommen, die wir auch mal angehen würden. Und würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht anfangen, mal so einen generellen Überblick zu machen, was man vielleicht in der Saisonvorbereitung athletisch tun sollte. Und ja, da ist es so, generell will ich in der Athletik, also wir wollten erstmal definieren, was wir darunter verstehen, weil manchmal ist das so ein missverstandener
Genau.
Begriff oder so. Also Athletik bei uns würde jetzt bedeuten, die konditionellen Fähigkeiten, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit in Klammern, sage mal, das wäre so das, was wir unter Athletiktraining verstehen, diese drei Komponenten im Endeffekt mit dabei zu haben. So haben wir zumindest die Fragen dann auch aufgefasst.
Genau.
Deswegen würden wir das jetzt, falls uns das mal rausrutscht, auch synonym mit konditionellen Fähigkeiten verwenden.
Genau, das ist quasi das Sportabzeichen vom Volleyball.
Ne?
Das Volleyballabzeichen, ja, das ist auch das.
Genau. Ja, was gibt es da erstmal in den verschiedenen Bereichen? Vielleicht fangen wir mal mit Ausdauer. Ja, im Volleyball haben wir ja eine Belastungsstruktur, die intervallartig ist. Von daher,
Genau.
unser Chefausbilder meint, man sollte da auch vielleicht weniger Wert tatsächlich drauf legen. Eine gewisse Grundlagenausdauer kann helfen, dass man besser regeneriert. Aber im Endeffekt haben wir im Volleyball so viel Pause zwischen den Belastungen, dass eigentlich. Also die Lehrmeinung schwankt ja, aber im Endeffekt, dass man auch sagt, dass Ausdauer im Endeffekt irgendwo vernachlässigbar ist in unserem Sport tatsächlich.
Ja gut, das ist ein ganz schön hartes Statement, ne?
Ja.
Vernachlässigbar, aber es ist
Es
auf jeden
ist
Fall
nun
nicht
mal
so
so.
wichtig, so wichtig wie beim Ausdauerläufer oder
Ja.
ähnliche Geschichten, ne? Wir haben ja mehr so, du musst halt mal Vollgas geben, musst halt dann schon, ja, ich sag mal,
Ja.
Explosivkraft einfach abrufen oder Schnellkraft, ne?
Ja.
Und dann hast du aber auch wieder Zeit, um nochmal durchzuatmen. Und es geht halt nicht so, glaube ich, ja, ich sag mal, kardiomäßig gehst halt einfach nicht ganz so hoch.
Ja.
weil du halt nicht lange eine Bewegung machen musst, sondern Bewegung, Pause, Bewegung,
Ja.
Pause.
Aber da gibt es natürlich deutlich unterschiedliche Meinungen, das muss man auch ganz
Ja,
klar
auf jeden
sagen,
Fall.
weil manche sagen auch, man sollte dann eben schon Intervalltrainings machen. Also Intervalltrainings eben, man hat Sprints, Pause, Sprints, Pause, Sprints, Pause. Ja, wäre so eine klassische, einfache Form, wenn man das jetzt denken würde. Ich glaube, im Volleyball-Kontext kann man das ganz gut mit so zum Beispiel Läufen machen. Das haben wir in der Bundesliga zum Beispiel in der Saisonvorbereitung auch gemacht.
Ja.
Drei Reihen hintereinander und man läuft dann immer Mittellinie, Angriffslinie, Mittellinie
Ja.
zurück. Ja, zur Grundlinie hat dann zwei Durchgänge Pause, weil sind ja drei Reihen hintereinander, hat
Ja.
immer zwei Pause und muss dann wieder laufen, sodass man ungefähr 10 Sekunden Belastung hat und 20 Sekunden Pause, was ungefähr auch dem im Volleyball entspricht. Also in der ersten Liga, Frauen, Männer unterscheidet sich da ein bisschen. Man hat da ungefähr 7 bis 8 Sekunden Belastung und dann aber schon 16 bis 20 Sekunden noch Pause. Also von daher kommt das dem schon recht nah. So kann man das trainieren. Und so viel, glaube ich, gibt es zur Ausdauer mehr auch nicht zu sagen. Ja, Kraft. Ja, da gibt es erstmal ganz verschiedene einzelne Sachen zu unterscheiden. Und ein Video dazu hat auch Volleyball Kompass gemacht. Martin von Volleyball Kompass werden ja sicherlich einige auch
Genau.
kennen. Hat jetzt eine Serie gemacht, wo auch unter anderem zur Saisonvorbereitung auch unter anderem auch ein Kraftaspekt da ist. Und er hat das schon ganz richtig gemacht. Ich fand nur teilweise die Beschriftung sehr verwirrend, weswegen wir das auch gerne nochmal vielleicht klarstellen würden. Also es war korrekt natürlich, was er da gesagt hat. Wichtig ist vielleicht zu verstehen, dass es insgesamt drei verschiedene Formen von Krafttraining im Allgemeinen gibt. Also man kann einmal sogenanntes Hypertrophietraining machen. Das hört man manchmal. Das heißt nichts anderes als Muskelaufbautraining.
Also vor allen Dingen Muskelmasse aufbauen.
Genau, also da will ich die Muskelzellen vergrößern und mehr
Masern,
anreichern, ja, dass
genau.
der Muskel mehr Durchmesser bekommt. Das ist letztendlich Hypertrophietraining. Dann gibt es das sogenannte IK-Training, da kennt man das manchmal, also inter- und intramuskuläres Koordinationstraining. Wie man das auch nennen kann, ist Maximalkrafttraining. Und das ist, glaube ich, dann der selbsterklärende Begriff. Ja, also ich will probieren, maximale Kraft jetzt aus diesen Muskeln, die ich mir angebaut habe, rausholen.
Und wie ist das da
Das.
gemeint bei einer Maximalkraft? Also auch in einer kurzen Zeit? Also irgendwie oder Maximalkraft auch, dass ich lange eine ganz blöde Pose, sage ich jetzt mal, halte? Oder beides?
Naja, also wenn man länger was hält, dann ist es ja Kraftausdauer. Das wäre so das Dritte im Bunde. Maximalkraft meint einfach, wie viel Kraft kann ich aus dem Muskel generieren. Nicht unbedingt pro Zeiteinheit, aber wenn man Maximalkraft, geht es immer darum, welches Gewicht maximal man zum Beispiel beim Knie, bei den Kniebeugen hochdrücken kann. Ja. Genau, und die dritte Sache haben wir jetzt gerade schon angesprochen, das ist die Kraftausdauer. Also da probiere ich sozusagen die Krafteinsätze ausdauernd auch durchzuhalten, eben im Volleyball, dass ich es eben schaffe, auch 10-mal hintereinander einen Blocksprung zu machen und trotzdem noch möglichst hoch springe. Genau. Und jetzt vielleicht so als grobe Einordnung, diese drei Sachen probiere ich einfach im Prinzip kontinuierlich zu entwickeln. Also ich fange in der Regel an vielleicht mit einem Hypertrophietraining. Das heißt, ich probiere Muskelmasse aufzubauen, wie auch bei Volleyball Kompass genannt. Das heißt, das mache ich so 6 bis 12 Wochen etwa. Es kommt immer darauf an, wie viel Zeit man hat. Das war auch eine Zuschauerfrage, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und dann gehe ich letztendlich in Maximalkrafttraining. Das macht ja auch Sinn. Ich habe jetzt erstmal Muskelmasse aufgebaut und jetzt probiere ich die eben so zu koordinieren, dass ich maximal Kraft rauskriegen kann. Ja, das
Dass sich
macht
auch die
man.
Muskeln untereinander quasi abstimmen. Ich sage mal jetzt, das ist, klingt jetzt sehr praktisch oder sehr, ja.
Ja.
Aber schlussendlich ist ja auch so, dass die sich erstmal so miteinander vernetzen müssen,
Genau.
Nervenbahnen bilden müssen und solche ganzen Geschichten. Und da müssen die natürlich sich einfach intramuskulär miteinander abstimmen, dass man halt trotzdem die Bewegung auch sinnvoll ausführen kann und nicht nur, ja, genau.
Genau. Nee, ist ja genau der Punkt. Jetzt ist bloß das große Ausrufezeichen oder Achtungszeichen da, dass man das nicht länger als 2 Wochen machen sollte. Genau, weil das eben aus der Sicht eben wirklich natürlich eine hohe Belastung für den Organismus ist. Man macht meistens sehr wenige Wiederholungen dann mit dieser hohen Gewichtszahl, sind ja meistens so 90 bis 100% des maximalen Gewichts, des einer Wiederholungsmaximums, wie das so schön heißt,
Ja.
dass man da stemmt und da muss man eben genau aufpassen. Deswegen hat man das auch, wie gesagt, maximal 2 Wochen und hat auch mindestens so etwa 3 Tage dazwischen eine Pause einzuhalten, weil sonst tatsächlich schädlich sein kann auch. Und dann gehe ich eben über in die Kraftausdauer, dass ich eben dann probiere, diese Kraft- und intramuskuläre Koordination, die ich aufgebaut habe, eben auch ausdauernd hinzukriegen. Gerade im Volleyball macht das auch Sinn, weil eben wenn je nach Lehrmeinung man von Ausdauer spricht, dann sind es intervallartige Belastungen und da brauche ich eben, ich muss eben zigmal hintereinander springen können.
Genau.
Und deswegen ist das super wichtig. Und diesen Kreislauf durchläuft man dann. Nach der Kraftausdauer kommt dann wieder Hypertrophie und so weiter. Das ist wie so ein Kreislauf. Und ja, genau, Kraftausdauer wären dann so 2 bis 4 Wochen. Und dann hat man so einen Zyklus von etwa, naja, 16, 17, 18 Wochen abgehakt. So ein Drittel von der Saison vielleicht, ein Viertel.
Vielleicht kann ich ja so ein bisschen sagen, was ich in der Saisonvorbereitung mache. Also ich mache das auch mal so gerade am Anfang Richtung Hypertrophie. Das heißt, da versuchen wir auch relativ viel, was ich Liegestützen und sowas, mal einfach ein bisschen Muskel aufbauen. Gerade bei Kindern, bei den Kindern, die ich trainiere, oder Jugendlichen, muss man ja schon sagen, junge Erwachsene, die kommen halt einfach aus der Ferienzeit, ne? Und was macht man halt in Ferien? Da macht man kaum Sport, sondern da ist halt mehr irgendwie, was weiß ich, am Strand rumliegen oder sowas, ja. Und da sage ich dann, ja, jetzt machen wir hier, was weiß ich, auch wirklich viele Liegestütze oder solche Geschichten halt, ja. Oder sie dann auch mal, ich sag mal, am Kotzen sind, weil sie halt so viel mit einmal machen müssen. Aber wir wollen ja aufbauen. Und danach mache ich, da gab es ja auch einen schönen Artikel vom Volleyball-Trainerportal dazu. Dann mache ich immer ein HIIT-Training, also ein hochintensives Intervalltraining. Wo wir, wer das halt nicht kennt, das heißt eigentlich, man hat immer eine Übung, die macht man halt 20 Sekunden, in dem macht man halt Vollgas, ja, so schnell wie möglich das ausführen. Und da hat man 10 Sekunden Zeit, um zur nächsten Station oder zur nächsten Übung zu kommen, einfach um nochmal ein bisschen durchzuatmen. Wir machen das immer so, wir haben 8 Stationen und machen 2 Durchläufe. Dann sind wir so nach ungefähr einer Viertelstunde komplett durch mit unserem Kraftteil, sage ich jetzt mal, ne? Wo wir sagen, was weiß ich, Einbeinsprünge rechts und links oder irgendwie sowas, ja, so schnell wie möglich hintereinander. Dann hat man eine Übung, einfach seitlich über den Hocker drüber gehen, ja? So schnell wie möglich. Natürlich muss man auch mal aufpassen, Verletzungsgefahr, meine. Da die uns zuhören, ich denke mal, es sind auch alles irgendwo Trainer oder Übungsleiter oder ähnliche Geschichten. Ja, natürlich, ja, Sport ist Mord und von daher.
Gut, so hart muss man es vielleicht nicht sehen. Also es ist schon wichtig, da wirklich aufzupassen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, ein Hit ist so eine Möglichkeit. Wir haben eine Zuschauerfrage, kurze Saisonvorbereitung durch Corona, Kraft oder Ball? Ja, das, schwierige Frage. Und ich finde, es kommt immer drauf an. Also es kommt drauf an, wie viel Zeit ist denn wirklich da? Also zum Beispiel, wenn ich für meinen Teil rede, wir haben jetzt noch ungefähr einen Monat Zeit, bis unsere Jugendspieltage losgehen, haben aber auch schon über einen Monat trainiert, zumindest nicht, zwar nicht mit allen, aber mit ein paar zumindest. Und ja, dann kommt es darauf an, wie viele Trainingseinheiten hat man überhaupt in der Woche. Also, wir haben eine Umfrage mal gemacht vor 1,5 Jahren, glaube ich, für den Lehrausschuss damals noch im Deutschen Volleyballverband. Und da hat sich gezeigt, dass viele C-Trainer tatsächlich nur 1 bis 2 Mal die Woche trainieren. Und da, also ist es sowieso aus Kraftsicht, das kann man jetzt aber auch verschieden sehen, aus meiner Sicht zumindest sowieso schon kompliziert, irgendwas aufzubauen. Deswegen, aus meiner Sicht lohnt sich das nicht, so wirklich Krafttraining zu machen. Stabilisationstraining schon. Was der Unterschied ist, können wir ja gleich nochmal sagen. Vielleicht ein bisschen einzubauen zumindest. Aber da ganz klar Ball. Also wer wenig Trainingseinheiten hat, sollte sich vielleicht auf das Wesentliche konzentrieren und Ball nehmen. Ich persönlich habe es immer so gemacht, als wir relativ wenig Trainingszeiten haben, dann eben Kraftpläne aufzugeben. Und ich sag mal, ab einem gewissen Alter im Nachwuchsbereich vielleicht noch nicht so ganz, aber da ist sowieso alles, was unter 12 ist, hat sowieso noch so eine gute Struktur in Knochen, Muskeln, Sehnen. Dass in der Regel auch keine schweren Verletzungen kommen, die kommen dann meistens später, erst wenn man höher springt und so weiter, und älter wird und alt wird. Und naja, und deswegen. Ganz klar, da Kraft, eher untergeordnet aus meiner Sicht und da sollte der Fokus auf Ball liegen. Für Erwachsene, wie gesagt, Anbieten von Trainingsplänen, Krafttrainingsplänen oder meinetwegen auch Stabi-Trainingsplänen und das ist dann deren Verantwortung,
Ja,
würde ich
auf jeden
sagen.
Fall.
Ne? Also mit einem gewissen Alter sind die alt genug und wenn sie merken, ich muss da was machen, sollen sie das machen. Und wenn nicht und sie sich verletzen, naja, ärgerlich, aber letztendlich hatten sie ja Möglichkeiten, was zu machen. Dafür dann Hallentrainingszeit zu opfern,
Aber ist halt schwierig, ne? Also ich habe da auch, ja, man sagt ja immer so schön, ne? Hallenzeit ist Ballzeit. Und so ist es. Also ich versuche auch wirklich wenig Kraft und wenn dann halt wirklich auch mehr so in die Richtung Stabilisation, vielleicht können wir das kurz erläutern, was jetzt der Unterschied ist, damit man damit man es richtig versteht, weil ich kann mir vorstellen, dass die Frage vielleicht genau darauf abzielt, von wegen Krafttraining zur Vermeidung von Verletzungen oder Krafttraining zum Aufbau von Muskeln
Ja.
oder Hypertrophie, ähnliche Geschichten. Und ich denke, dass man halt immer mehr in diese Stabilisation reinkommt. Vielleicht möchtest du da.
Ja, also der Unterschied ist letztendlich ja, bei Stabilisation zielt es ja darauf ab, dass wir im Volleyball leider einige Sollbruchstellen haben oder Problemzonen, was vor allen Dingen sind vielleicht Fußgelenke, Knie, Hüfte teilweise, Rücken auch teilweise und Schultern vor allen
Schultern,
Dingen.
ja.
Das sind, glaube ich, Schulter, Knie und Fußgelenk vor allen Dingen so die Verletzungssachen. Einige haben auch viele Probleme mit Fingern. Egal, aber das Finger ist, glaube ich, so ein extra Thema für sich. Genau, und jedenfalls diese großen Gelenke vor allen Dingen, da sollte man Muskeln so aufbauen, dass sie sozusagen funktional stabilisierend sind. Ich glaube, da würde man jetzt einen riesen Fass aufmachen, das auch wirklich noch zu erklären. Aber grundsätzlich geht es darum, dass man diese Gelenke durch gezielte Übungen stabilisiert und eben nicht, wie du es hast du eigentlich ja schon gesagt, nicht irgendwie zusätzliche Sprungkraft aufzubauen. Das wäre dann sozusagen Krafttraining im engeren Sinne. Genau, sondern eben Verletzungen zu vermeiden.
Also ich mache halt vielleicht, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, Eissprünge, Eislaufsprünge, so rum heißt das Wort.
Ja.
Genau, und dass sie halt einfach sich, was ich, eine Linie suchen, dann sollen sie immer rechts und links auf einem Bein springen und sollen halt dort so landen, dass sie stabilisiert und sich
Ja.
stabilisieren, ja. Das ist ja genau das Wichtige, was wir brauchen. Du kommst vom Block runter, vielleicht landest du nur auf einem Fuß oder ähnliches, ja, und musst dich halt stabilisieren. Und sowas, denke ich mal, würde ich auf jeden Fall mit einbauen. Das gehört, glaube ich, zu einer Saisonvorbereitung definitiv mit dazu.
Ja.
Und aber jetzt richtig Krafttraining, wenn man sagt, man hat wenig Zeit, so wie es ja in der Frage halt heißt, durch Corona wenig Zeit, auf jeden Fall am Ball.
Ja, finde ich auch. Und wie gesagt, im Einzelfall kommt es eben auf die Mannschaft drauf an. Ich weiß nicht, hat man dazu eine ehemalige Erstligamannschaft, die sich sowieso körperlich fit halten?
Ja, dann ist
Ja,
ja alles
dann
eh nochmal eine andere Geschichte.
genau. Also von daher Tendenz eher Ball.
Und du hattest ja vorhin schon gesagt, gerade bei den U12 würdest du jetzt das Krafttraining nicht unbedingt so in den Fokus stellen. Wir haben noch eine andere Zuschauerfrage. Und zwar
Ja.
wurde gefragt, ab welchem Alter sollte Fokus auf Athletik liegen?
Stimmt. Genau, was
Vielleicht.
Athletik ist, haben wir ja schon insgesamt geklärt. Also grundsätzlich, ja, also Athletik an sich explizit zu trainieren, das kommt wieder auf die Trainingszeiten an. Meistens, wenn kleine Kinder da sind, die schaffen es nicht, dreimal die Woche zu kommen. Also kennen sehr wenige bis keine Vereine,
Das ist schwer.
wo unter 12-Jährige mehr als zweimal trainieren. Das gibt es auf jeden Fall in Stützpunkten, aber es ist schon recht selten. Von daher, dafür dann eben noch die Zeit zu nutzen für Athletik, ist eben genau der Punkt. Prinzipiell macht es eben Sinn, wenn man da noch jung ist, das irgendwie so mit ins Training einzubauen, dass die Kinder es vielleicht gar nicht merken.
Auf jeden Fall
Beispiel,
spielerisch, ja.
genau, Ausdauer, da gibt es so, das nennt sich Zeitungslaufen. Da nimmt man eben eine Zeitung, faltet die erst komplett auf und dann fängt man an zu laufen. Und die Zeitung soll sozusagen vorne am Oberkörper bleiben. Man legt die so auf den Oberkörper und
Ach
läuft
so.
dann los. Und damit durch den Wind und durch die, wie auch immer, bleibt das ja dann am Körper, wenn man schnell genug läuft. Und dann macht man das so eine halbe Minute, Minute und dann faltet man die Zeitung und
Ach
läuft dann
so, das
nochmal.
ist ja
Es
cool.
wird halt immer schwieriger, weil immer eine kleinere Fläche halt ist.
Ja, klar.
Genau, und so hat man dann irgendwie schon Ausdauer mit drin, ohne dass
Ja.
die Kinder es eigentlich merken, das als Spiel verpackt.
Ja,
Ja.
auf jeden Fall. Ja,
Im,
cool.
auch im Kraftbereich gibt es ja da zig Möglichkeiten, dass ich irgendwelche Wurfübungen mache. Das habe ich früher auch einiges gemacht. Wie so Wettbewerbe draus gemacht, über
Ja.
Kopfwürfe mit Medizinbällen übers Netz oder
Ein
sowas kann man ja auch.
Schleuderwurf oder sowas, wer kann am weitesten, ja.
Genau, und so kann man ja die Kinder vielleicht auch dazu bringen, schon was für Athletik und Kraft zu machen, ohne dass sie es eigentlich merken.
Genau.
Und ja, ab wann das so richtig losgeht, ich persönlich würde sagen, und ich glaube, an den vielen Stützpunkten wird es auch so gemacht, so U14, so langsam bereitet man dann darauf vor. Ein paar Sachen muss ich ja auch vorbereiten. Es kommt immer darauf an, wo man hin will. Also wenn man irgendwann in den Kraftraum will, dann soll man vorher schon mal ordentlich Kniebeugen vorbereiten. Ich denke, das kann man zum Beispiel immer prinzipiell machen, Kniebeugen vorzubereiten. Dass die Knieführung ordentlich ist, dass man nicht zu sehr nach außen geht mit den Knien oder die zusammenknallen in der Mitte.
Ja.
Ja, also ganz, ganz verschiedene Sachen, die man da auch schon früh machen kann und
Wobei
so
das ja auch wieder
richtig.
schon fast zur Stabi mehr gehört.
Ja,
So, also ein ordentlich,
ja.
also fast, ja, es ist nicht
Ja.
schwierig, aber ist schon ja auch dann gerade Muskulatur ums Knie rundherum zu trainieren, dass halt es gerade ist und dass du nicht nach rechts, nach außen oder nach innen wegknickst.
Genau,
ja,
was ja, damit okay.
zu tun. Ja.
Ja.
Na gut, wollen wir vielleicht noch die dritte, wo wir gerade einmal dabei sind,
ja.
Möchtest du sie vielleicht vorlesen?
Welche evidenzbasierten Tests werden zu Beginn verwendet und wann erfolgt die Evaluation?
Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast mit deinen, diesen Cooper-Test gemacht. Vielleicht
genau.
kannst du nochmal kurz erklären, was da, das ist ja auch einer, ja. Den man da nutzen kann, oder?
Genau, also ich kann gerne mal da anfangen. Wir haben diese Woche, also letzte jetzt mittlerweile, wenn es rauskommt, Montag, auch eine riesen Diagnostik gemacht und da eben genau Tests genommen. Und ich finde, also welche werden verwendet? Es kommt immer ein bisschen drauf an natürlich, was ich als Zielstellung habe und vor allen Dingen finde ich, was man damit am Ende anfängt. Also es bringt nichts, wenn man zigtausende Tests macht, am Ende nutzt man die nicht. Im Bereich Ausdauer haben wir jetzt zwei verschiedene Tests gemacht. Einmal, also aus, ja, einmal war ja, wie ich schon gesagt habe, improvisiert dieser Cooper-Test, den wir da noch eingeschoben haben. Und in der Diagnostik selbst haben wir dann einen sogenannten Shuttle-Run gemacht. Das heißt, man hat eine, also Cooper-Test kann man halt nicht gut machen, glaube ich, im Verein, in der Halle. Ja. Ja, es ist viel zu klein und man würde ständig nur im Kreis laufen und irgendwelche Kurven gehen. Und von daher macht sich der Shuttle Run da besser und weil es vor allen Dingen auch gleichzeitig als Erwärmung dient. Also man hat dort zwei Linien im Abstand von 20 Metern und dann kommt immer ein Piepgeräusch. Also geht dann Piep, dann laufen die Leute los bis zur anderen Linie. Dann Piep, geht's wieder los und so weiter, immer hin und her. Und dann kann man messen, sozusagen der Abstand zwischen diesen Pieptönen wird immer weniger und irgendwann brechen dann die Spiele ab. Also wir können da gerne vielleicht auch mal zu gegebener Zeit im Volleyball-Trainerportal was veröffentlichen oder zeigen. Gibt es kostenlos online Soccer Trills oder so, wenn man das googelt, Soccer Trills, Piep oder Shuttle Run oder sowas.
Da gibt es schon auf YouTube.
Genau, findet man eine gute Variante. Ja, und das kann man dann eben nutzen und schauen, wann die Leute abbrechen. Also ich würde sagen, so durchschnittlich im Nachwuchsbereich U16 in dem Fall sollten alle eigentlich über 3 Minuten schaffen. Haben nicht alle geschafft, also das ist erschreckend. Und ja, wer gut ist, der schafft 6, 7, 8, 9 Minuten oder mehr.
Okay.
Ist dann schon top. Und das hat sich tatsächlich auch wiedergespiegelt in, also Cooper-Test versus das, das war ungefähr auch die gleiche Rangfolge, also das ist schon ein guter Test, um das auch zu messen. Und somit kann man Ausdauer ganz gut erfassen. Im Kraftbereich wird es dann ein bisschen komplizierter, also ich kann ja mal erzählen, was wir gemacht haben. Erstmal auch konstitutionelle Sachen erfasst, das ist vielleicht auch ganz interessant mal zu sehen, gerade im Nachwuchsbereich, im Erwachsenenbereich vielleicht nicht. Körpergröße ist ein relevanter Faktor, sehe ich auch, wie groß die Kinder im Laufe der Zeit geworden sind. Wir messen zusätzlich auch die Reichhöhe, das heißt, man stellt sich einfach an die Seite, hebt den Schlagarm nach oben und misst dann oben, wo die Fingerspitzen eben aufhören.
Ja.
Das ist wichtig, weil wir dann auch so einen sogenannten Jump-and-Reach-Test gemacht haben für die Sprungkraft.
Also wie hoch sie springen quasi.
Genau, und dann messe ich, wie hoch die springen, oben an den Fingerspitzen und ziehe dann die Reichhöhe davon ab, habe dann eben die Sprunghöhe.
Das gibt es ja auch ganz viel so auf Instagram oder so, sieht man diese Videos, wo die dann da hochspringen und diese Latten da weghauen oder diese ganz feinen, was sind das
Dinger? Ja. Ich weiß nicht genau,
also
ich habe es auch noch nie so gesehen. Ich kenne zwei Low-Budget-Varianten dafür, wer das als Trainer nachmachen will. Eine Variante ist, man kann zwischen einem Pfosten und zum Beispiel einer Hochsprungstange einen Strick spannen und Klebeband dran machen.
Ja.
So und dann an das Klebeband Kreide.
Ja.
Und dann können die Kinder hochspringen, abtasten und dann kann ich ja die Differenz messen zwischen dem Kreidestrich und den Fingerspitzen und weiß dann ungefähr, wie hoch eben die Abschlaghöhe ist. Das wäre das eine Low Budget und wir in Gera haben es jetzt noch Low Budget Terror gemacht, wie auch immer. haben einfach ein Maßband genommen, das halt an die Wand geklebt und dann hat ein Trainer sich auf den Mattenwagen gestellt und so ungefähr auf der Höhe war, wo er es gut ablesen konnte und hat dann eben ungefähr gesehen, wo die abgeschlagen haben auf dem Maßband.
Okay.
So kann man dann die Sprunghöhe erfassen. Das ist auch so ein Standardding, glaube ich.
Gibt es da noch keine App dafür?
App?
Ja, vielleicht gibt es dafür eine App.
Vielleicht, weiß ich nicht.
Wenn nicht, findet, ihr lieben Programmierer, die ja gerade alle zuhört, das wäre mal eine App, die wäre wirklich, da würde ich sogar meine 2 Euro investieren. Mal.
Ja, vielleicht gibt es auch einfache Varianten, aber am Ende war es recht schnell gemacht. Ja, Kraft, was wir auch noch erfasst haben, war Weitwurf mit Medizinball, also Medizinballweitwurf. Das ist eine, also über Kopf werfen wir dann und dann guckt man, wie weit die werfen. Das ist ja so ein Standard, also für die Schlagbewegung auch wichtig. Also ich, wie gesagt, wir haben nur Tests gemacht, die wir auch brauchen. Das ist auch so ein Test, wo man gut sehen kann, wie ist die Schnellkraft in den Armen. Das ist eine gute Sache. Dann haben wir Standweitsprung noch zusätzlich zur Sprunghöhe gemacht, weil es manchmal noch sozusagen auch für Antritte leichter ist. Und dann so das Klassische für die Trainingsplanung im Endeffekt. Also Liegestütze hatten wir, Sit-ups auf Zeit und Schulterheben, also wo man auf dem Bauch liegt und die
Ja,
Schulter nach
genau.
hinten machen muss. Da eben entsprechend die Wiederholung gemessen. Da bin ich noch nicht so ganz zufrieden, das kann man sicherlich besser machen. Und wenn man Krafträume hat, das haben aber die meisten ja nicht, kann man es natürlich viel genauer messen. Da messe ich einer Wiederholungsmaximal. Also die Frage ist ja schon, glaube ich, sehr wissenschaftlich gestellt.
Evidenzbasiert, ja.
Von daher würde ich da auch
Evidenz-based.
drauf so antworten. Normalerweise misst man das sogenannte einer Wiederholungsmaximum. Nehmen wir mal das Beispiel Kniebeuge
Ja.
oder Gewichtheben meinetwegen, ne, in der Kniebeuge. Da probiere ich eben rauszufinden, was ist das maximale Gewicht. Und je nachdem kann ich dann prozentual schauen, was für Training ich mache. Also wenn ich Maximalkrafttraining mache, nehme ich das maximale Gewicht, dieses einer Wiederholungsmaximum, was ich habe, und nehme davon eben 90 bis 100% und trainiere in dem Bereich. Für Hypertrophietraining sind es vielleicht so 70, 80% etwa
Aha.
und so weiter. Also dafür kann ich das nutzen. Man schätzt eben, wie viel man genau einmal schafft und probiert dann die Gewichte zu ordnen. Und hat dann das. Und manchmal wird das auch angenähert durch sogenannte Fünfer-Wiederholungsmaxima oder so. Das heißt, man macht fünf Wiederholungen oder drei, wie auch immer, und kann das dann daraus berechnen. Das geht
Ja.
auch. Kompliziert, ich glaube, da können wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber die Frage war, genau, glaube ich, auch so gestellt, dass wir auch so antworten sollten.
Genau, ich denke, was vielleicht noch ganz interessant ist, weil es auch mit Teil der Frage war, wann erfolgt die Evaluation? Also wie häufig, sage ich mal, würdest du den Test durchführen? Und also wann würdest du die Ergebnisse quasi mal so ziehen? Würdest du sagen, alle 2 Wochen, sage ich jetzt mal? Oder ich sag mal, gerade im Freizeitbereich sind vielleicht alle 2 Wochen doch echt. Ich kann mir das ziemlich aufwendig vorstellen, wenn man sagt,
Ja,
oder ja.
und das ist genau der entscheidende Knackpunkt. Also Aufwand ist hier das entscheidende Wort. Deswegen erstens sollte man weise wählen, welche Tests man überhaupt macht. Wie gesagt, wir haben relativ viele gemacht, haben aber auch relativ viel Zeit. Letztendlich dadurch, dass das hauptamtlich gemacht wird, wir werden die nächste Testung in 2 Monaten erst machen, Ende Oktober, in unserem Trainingslager, weil es halt super zeitfressend ist. Und ich glaube, das muss man pro Verein schauen. Vielleicht reicht es auch halbjährlich. Na, das ist vielleicht ein bisschen viel. Vielleicht reicht es alle 2, 3 Monate. Keine Ahnung. Je öfter, desto besser. Aber im Endeffekt, viel nützt auch nicht viel. Also man muss schauen, was sind die Ressourcen, die man hat, die Zeit, die man hat. Und was nützt einem das am Ende auch? In vielen Mannschaften ist es ja, und das sage ich jetzt mal so salopp, komplett egal. Es
Ja.
ist völlig egal. Es interessiert nicht, ob ich jetzt 40 Zentimeter hochspringe oder 50 oder 20. Das interessiert nicht. In vielen Vereinen geht es ja nur darum, dass man ja spielen kann. Vor allen Dingen, da spielen ja diese Kraftparameter gar keine Rolle. Im Nachwuchsbereich ist es vielleicht noch interessant. Ja, da kann man das durchaus machen, sollte sich aber auf die wichtigsten Sachen beschränken, finde ich.
Ja. Also ich kann da sagen, ich mache bei mir sowas gar nicht.
Ja.
Weil ich einfach sage, also, weil wir aber auch so nach dem Motto halt sagen, jeder macht für sich. Und wir haben halt auch diese Saison einfach festgelegt, es spielen halt die Besten. Ja.
Ja.
Und da, klar, hat man vielleicht dann wirklich so ein bisschen eine Sache, wo man sagt, okay, woran mache ich die Besten fest? Weiß nicht, ob ich das unbedingt an der Athletik festmachen würde, sondern ich würde das einfach am Spiel geschehen. Also man kann ja so ein bisschen scouten oder ähnliche Geschichten,
Ja.
ja, dass man einfach mal schreibt hier, das habe ich auch immer machen lassen zum Spieltag oder gerade so Vorbereitungsturnier.
Ja.
Plus minus mal geteilt, oder plus minus und null, plus minus mal geteilt. Ja. Nee, plus wenn du halt einen Angriff direkt nach unten bringst oder minus wenn halt nicht. Genauso beim Zuspiel, wenn halt der Pass halbwegs steht oder nicht und ähnliche, also Annahme kann, ihr wisst ja, was Scouten ist. Oder
Ja,
vielleicht können wir darüber mal in
irgendwann
einer
zu,
anderen Folge mal
genau.
drüber sprechen. Und das ist ja eigentlich so, dass da, also zumindest in den unteren Ligen und ich denke aber auch in den höheren Ligen, kommt es manchmal gar nicht drauf an, wie viel ich, sage ich mal, auf der Hantelbank stemmen kann, sondern ja, wie ich meine Punkte mache und ob ich Spielverständnis habe und die ganzen anderen Geschichten dazu.
Genau, da stimme ich dir vollkommen zu.
Ich weiß nicht, wollen wir die Folge lieber splitten, weil wir reden jetzt schon über eine Stunde und ich weiß nicht,
Ja.
ob uns alle jetzt noch zuhören wollen und ob wir den anderen Teil dann später machen oder was sagst du dazu? Weil wir
Ja, ich
müssen es
denke,
ja.
wir können, also wir haben ja noch 2 Themen, eins vielleicht ein bisschen größeres Thema, Volleyball.
Genau.
Abschließend nur zu diesem Block mit den Diagnostiksachen, was wir auch noch gemacht haben, ist koordinative Sachen. Zwei
Das auf jeden Fall, ja.
koordinative Tests, also wir haben einmal so einen Test sozusagen Schnelligkeit und Koordination gebündelt, das heißt die Kinder sollen prellen, ungefähr 18 Meter ein Volleyballfeld lang, um eine Stange mit der, also erst rechte Hand hin, linke Hand zurück. Da wird die Zeit gemessen, auch wie viel Fehler man zwischendurch macht, wenn der Ball wegspringt. Und dann auf 1,5 Meter mal 1,5 Metern auch Ball jonglieren. Und das ist, glaube ich, ein guter Indikator auch dafür, wie man mit Ball umgehen kann, weil die, die das wirklich gut können, die können auch alles andere recht gut. Und da kann man, glaube ich, eine gute Entwicklung sehen. Das war uns wichtig. Deswegen haben wir das zum Beispiel mit aufgenommen. Da
Was man
können
vielleicht auch
wir.
noch, was ich vielleicht noch ganz gerne sagen
Ja.
wollte, weiß nicht, ob das, na, passt jetzt nicht unbedingt zum Athletik, aber was ich in der Saisonvorbereitung sehr, sehr viel mache, ist Live-Kinetik. Also Live-Kinetik ist ja, sind ja so Übungen, wo man quasi lernen muss, neue Bewegungsabläufe sich schnell einzuprägen. Und was ja einfach so ein bisschen koordinativ ist, ja, viel, was heißt viel? Ah, es ist koordinativ, ne? Ist ja gerade koordinativ fordernd. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Gerade zum Anfang der Saison auch gern mal so als lockere Erwärmung. Ich finde, bei einer Erwärmung muss man nicht immer Vollgas geben. So, und dann mache ich da ein bisschen, was weiß ich, suche ich mir eine Linie aus und dann irgendwelche Schrittmuster. Und dann gibt es halt, wer das jetzt schon länger kennt, dann, ach, dann nehme ich noch einen Ball mit dazu oder ein Seil und muss nebenbei durch das Seil springen und keine Ahnung. Also man kann da ja wirklich sehr, sehr kreativ sein. Und ich glaube,
Ja.
gab es da auch schon einen Artikel dazu im Volleyball-Trainerportal zu Live-Kinetik
Nee,
oder
den gibt es noch
Koordination?
nicht.
Das ist, da müssen
Vielleicht
wir
bald.
mal.
Live-Kinetik gibt es ein paar Videos tatsächlich unter Material, aber an sich Artikel haben wir
Stimmt,
dazu
das war
nicht.
das mit Mia, ne? Die Mia hat da so ein paar Sachen zumindest mit reingebaut.
Genau, das haben wir da auch mit reingebaut. Also
Ja,
in diesen
ja.
Koordinations-Workout-Übungen auf unserem YouTube-Kanal, wer da auch noch nicht folgt, sehr gerne. Da haben wir mit Mia Staus, also der Spielerin bei Schwarz-Weiß Erfurt, Videos gemacht, genau, und unter anderem ist da auch Live-Kinetik mit dabei.
Genau. Und ich denke, das kann man, also die Workouts, ich habe, glaube ich, mal eins tatsächlich mal im Training gemacht, so als nach der Erwärmung oder so, also den zweiten Teil der Erwärmung, das war eine ganz coole Sache.
Ja.
Wir haben es alles ein bisschen kürzer gemacht, weil wir dann die Erklärung nicht nochmal explizit brauchten, sondern ich habe es einmal vorgemacht und die haben es nachgemacht, aber
Ja.
ja, genau.
Okay, eine letzte Sache habe ich noch.
Ja, sag an.
Denn unter unserem Ein Video, nee, unser unserem Ankündigungsvideo war ein einziger Kommentar und den möchte ich aber trotzdem nochmal kommentieren wieder. Und zwar war so sinngemäß, dass es darum geht, dass es jetzt doch ein Podcast nur geworden sei. Naja, also wir können nur sagen, es gibt einige andere Formate, die wir auch in der Planung haben. Es ist bloß man, ne, im Ehrenamt immer nicht so leicht, solche Sachen hinzukriegen.
Genau.
Eine Sache ist in petto, ein Format. Wir wissen noch nicht, wann es genau rauskommt, weil wir noch ein bisschen rumexperimentieren. Es wird sein Volleyball in 100 Sekunden. Da werden wir ja verschiedene volleyballspezifische Inhalte mal zeigen. Wie funktioniert eigentlich das Läufersystem in U12, U13, U14, U16? Je nachdem, das werden verschiedene Videos sein. Querbeet, ja, auch also Volleyball inhaltlich vornehmlich. Genau, und das wird demnächst anlaufen. Also es wird nicht nur der Podcast sein. Deswegen seid gespannt.
Genau, und dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens nächste Woche.
Bis dahin.
Bis dahin,
Tschüss.
ciao.